Präsidentin, die ehemalige Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Verfolgt, verhöhnt, verboten und vertrieben. Doch sie bleibt. Zumindest per Funkwellen aus dem Exil. Der Podcast mit Karin Kneißl.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 5. Folge Funkwellen aus dem Exil.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Und zwar sprechen wir heute über das Thema China. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass es gerade sehr, sehr viel über China zu sprechen gibt. Ich habe aber das heutige Gespräch auf die Debatte konzentriert in Bezug auf den Deal am Hamburger Hafen. Da ist jetzt gerade, es ist eine heikle und eine heiße Situation. China soll sich demnächst nämlich an einem Terminal am Hamburger Hafen beteiligen. Die Ampelkoalition hat den Deal durchgewunken. Es geht um die Beteiligung der chinesischen Staatsreederei COSCO. Die Chinesen wollten sich mit 35% beteiligen. Scholz gab ihnen nur 24,9% mit Einschränkungen. Die sind nicht so unbedingt darüber begeistert. Ende vom Lied, China ist drin. Deutschland schließt einen Deal mit einem Land ab, das sich aktuell nicht unbedingt als verlässlicher Partner der Bundesrepublik zeigt. Wie kann es zu dieser Beteiligung kommen im Hinblick auf die aktuell stattfindende Kluft zwischen Ost und West, wie Sie immer schön sagen?
Ja, es ist ein Beispiel unter sehr vielen. Also was natürlich ja irritierend ist, wenn ich mich jetzt für ein paar Minuten in die Schuhe Pekings versetze, ist, die letzten 20 Jahre hat gerade die Bundesrepublik Deutschland, hat gerade die deutsche Industrie sehr starkes Interesse an einer Zusammenarbeit weit über den Handel hinaus gehabt, nämlich auch an chinesischen Investitionen in deutsche Infrastruktur. Es wurde in Flughäfen, ich glaube, es war in Baden-Württemberg investiert. Es wurde in Bahntrassen investiert, also sehr, sehr viel in Richtung Infrastruktur, weil gerade auch die deutsche Industrie und die deutsche Politik ein Interesse daran hatte, an der Belt and Road Initiative, oder die wir oftmals als Seidenstraße bezeichnen, mitzuwirken. Und viele EU-Staaten, nicht Deutschland, aber doch eine ganze Reihe von EU-Staaten und auch Nicht-EU-Staaten, haben in den letzten 10 Jahren über das sogenannte 17+1, jetzt nennt es sich nur 16+1 Konzept, in strategische Partnerschaften mit Peking begeben. Also ich erinnere vor allem an Griechenland, Hafen Piräus und viele andere. Also jetzt plötzlich ist hier eine Wolte im Gange, die, glaube ich, wenn ich, wie gesagt, jetzt mich auf die chinesische Seite kurz schlage und dort hineinversetze, doch für etwas Stirnrunzeln sorgt, weil aus dieser sehr engen Partnerschaft, die vor allem auch die deutsche Automobilindustrie betrifft, ist jetzt eine ganz, ganz radikale Abkühlung geworden. Und nur eine Kennzahl, die, glaube ich, schon sehr viel sagt: 60% der Umsätze von VW werden in China gemacht. Und ich glaube, es sind rund 40% insgesamt der deutschen Automobilexporte, die auf den chinesischen Markt gehen. Also früher oder später wird man hier wahrscheinlich mit einer Retorsion, das heißt mit einer Negativreaktion von Peking rechnen müssen.
Da kann sich auch VW ehrlich gesagt warm anziehen, wenn man, ein bisschen spekuliert, was zukünftig noch auf uns zukommen wird. Ich denke, VW wäre, glaube ich, die erste Industriebranche, die erste Firma, die davon betroffen ist, sollte es wirklich mal zwischen China und Deutschland knallen. Aber Frau Kneißl, was ich nicht verstehe, wie können wir auf der einen Seite jetzt negative Schlagzeilen, China ist böse, China schließt sich zusammen mit Russland, wir können nicht mit ihnen zusammenarbeiten, auf der anderen Seite aber wird so ein Deal abgeschlossen. Also wenn man auch noch dabei bedenkt, dass 6 deutsche Ministerien ausdrücklich von dieser Beteiligung Chinas am Hamburger Hafen gewarnt haben. Auch sogar Politiker wie Habeck, Steinmeier, Merz. Und dennoch hat Scholz es durchgesetzt.
Ja.
Wie kann das sein?
Ja, das hat wahrscheinlich mit der Möglichkeit zu tun, die dem deutschen Bundeskanzler anders als beispielsweise jetzt in Österreich steht ihm die sogenannte Richtlinienkompetenz verfassungsrechtlich zu. Das heißt, das Kanzlerwort ist mächtiger als jetzt das eines beispielsweise österreichischen Bundeskanzlers, der nur der Primus inter pares, also der erste untergleichen ist. Und die Kompetenz, wie das heißt im verfassungsrechtlichen Sinne, die steht dem Regierungschef in Deutschland zu. Das heißt, in gewisser Weise kann er sich über die Negativgutachten der Fachminister hinwegsetzen. Und das tut er. Warum er das tut, kann ich Ihnen jetzt nicht genau erklären. Da habe ich nicht den Einblick, ob das mit Zusagen aus seiner Zeit als Hamburger Oberbürgermeister.
Wollte ich gerade sagen, ja. Also ich wollte wirklich spekulieren,
darüber möchte ich noch gar nicht spekulieren. Das glaube ich, liegt jetzt schon zu weit zurück, weil er war ja dazwischen doch auch in der Bundesregierung sehr lange tätig. Ob das zu tun hat mit der großen Wirtschaftsdelegation, die jetzt in den nächsten Tagen die China-Reise mit dem Bundeskanzler antreten wird, ich weiß es nicht. Aber wissen Sie, ich würde jetzt auch nicht den schwarzen Peter ausschließlich Bundeskanzler Scholz zuschieben. Erinnern wir uns zurück, es war Richtung Mitte der 90er Jahre. Gerhard Schröder, auch sozialdemokratischer Bundeskanzler, war oft in China, wurde ihm damals sehr, sehr negativ angerechnet von der veröffentlichten Meinung, weil es zu nah zu Tiananmen war. Also 89 die Niederschlagung chinesischer Protestbewegungen. Und damals gab es eine sehr große Abkühlung westlicher Staaten. Gerhard Schröder hat das ein wenig durchbrochen, wenn ich mich recht zurückerinnere. Und es ging damals auch bereits in Frage, inwieweit das EU, ich glaube, es war eine EU-Sanktion in Richtung Waffensanktionen, also Boykott von europäischer Rüstungsindustrie. Ich denke jetzt laut und habe nicht jetzt für diese Antwort die Daten parat, die exakten Daten, aber nur so viel sei gesagt, es ist nicht das erste Mal, dass wir eine größere Verstimmung haben. Erinnern wir uns an 1989 und die Folgejahre. Und Gerhard Schröder hat damals für die deutsche Industrie die Lanze gebrochen, die davon auch sehr, sehr profitiert hat. Ja. Dass jetzt diese chinesische Investition im Hamburger Hafen stattfindet. Also ich war zuletzt 2017 in Hamburg und war damals einige Jahre lang war ich relativ oft, weil ich dort immer wieder mit Firmen zusammengearbeitet habe. Ich mag diese Stadt und jedes Mal, wenn ich im Hamburger Hafen war, war ich fasziniert von der offensichtlichen chinesischen Präsenz. Ja, die ist offensichtlich, die fällt Ihnen ins Auge. Da müssen Sie kein Wirtschaftsexperte sein. Wenn Sie diese vielen Container sehen, diese riesigen robotisierten Anlagen, die eben mit chinesischen Schriftzeichen versehenen Lademengen verfrachten. Und das sind ja fait accompli, das sind vollendete Tatsachen. Und China ist in einer ganzen Reihe von großen Infrastrukturprojekten, vor allem in Häfen auf dem europäischen Kontinent, in EU-Staaten präsent. Und vielleicht verzeihen Sie jetzt die lange Antwort, aber nur um auch ganz kurz zu zeigen, wie verlogen hier auch wiederum die europäische Öffentlichkeit ist. Erst vor einigen Monaten wurde eine Brücke eröffnet, die Kroatien mit Bosnien-Herzegowina verbindet. Ich habe jetzt den Namen dieser beiden Ortschaften nicht mehr, unaussprechliche Namen. Jedenfalls, es geht um eine relativ lange Brücke, die eben Bosnien mit Kroatien über diese zerklüftete adriatische Küste verbindet. Dieses Projekt, ich habe das im Jahr 2018 damals als österreichische Außenministerin auch immer wieder öffentlich hinterfragt. Ich habe davon von der Europäischen Kommission oder irgendeiner anderen Stelle nie eine Unterstützung bekommen. Warum habe ich es hinterfragt? Es wurde damals dieser Milliardenauftrag an ein chinesisches Unternehmen vergeben, das die anderen Mitbewerber, da waren darunter auch einige eben deutsche und österreichische Baufirmen, unterbieten konnte. Warum konnte es unterbieten? Weil sie einfach mit ganz anderen Arbeitskosten und so weiter arbeiten. Und die Europäische Kommission, sprich die europäischen Steuerzahler, haben dieses Projekt mit Milliardenbeträgen subventioniert. Ja? Das heißt, ein chinesischer Baukonzern baut eine Brücke in Südosteuropa und man gibt ihm den Vorzug als Bestbieter, auch wenn das war damals die Kritik im Jahr 2018 bei den Vergabeprozessen, vielleicht nicht alles mit ganz korrekten Dingen zugegangen sein mag. So war zumindest damals die Kritik im Jahr 2018. Und wissen Sie, in der Europäischen Kommission oder von Deutschland oder von irgendeiner größeren Zeitung gab es überhaupt keine Kritik damals an diesem Projekt. Ja? Also ich habe es öffentlich hinterfragt. weil ich mich gefragt habe, warum muss das dann auch noch mit europäischen Geldern subventioniert werden? Okay, dann sollen die Chinesen es bauen, aber vielleicht mit ihren eigenen Krediten an ihre eigenen Konzerne. Und das verwende ich jetzt nur dieses Beispiel, weil es einfach illustriert, es ist grundauf verlogen. Und in dem Moment, in dem die politische Stimmung wieder in eine andere Richtung kippt, werden sie alle wieder den chinesischen Investoren und so weiter hinterherlaufen. Ja, das ist einfach Opportunismus pur. Genauso wie man sehr gerne lange beklatscht hat, russische Gelder und russische Oligarchen, ja bitte investiert da und dort. Und jetzt gehen europäische Regierungen her, sagt Kommissionspräsidentin von der Leyen, nicht nur, dass russisches Vermögen eingefroren wird. Nein, nein, wir schaffen jetzt neue Rechtslage, um es auch zu beschlagnahmen, also uns anzueignen. Und das alles ist einfach Opportunismus pur.
Das ist so interessant, dass Sie das gerade ansprechen, auch vor allem Stichwort verlogen. Frau Kneißl, wir sprechen hier von einer Staatsreederei namens COSCO, die russisches Erdöl verschifft, korrigieren Sie mich, wenn ich etwas Falsches sage, und die auch in diesem Sanktionenwahn sich ausdrücklich da zurückgehalten hat und ihre Verschiffung weiter betrieben hat. Jetzt kommt der Westen und schließt einen Deal ab. Also nochmal, um nochmal auf die erste Frage zurückzukommen. Wieso? Ist das wirklich einfach nur Verlogenheit? Ist das die Antwort?
Ja, es ist eine kurze und vielleicht auch zu einfache Antwort, aber es läuft darauf hinaus. Ja, ich habe jetzt langatmig dieses Projekt von dieser einen Brücke zwischen Bosnien und Serbien dargelegt. Pardon, Bosnien und Kroatien. Aber immer dann, wenn es hart auf hart geht, ist man sehr froh, wenn Geld, mit dem man sonst nichts zu tun haben möchte, bei der Hand ist. Ja? Und das ist ja nichts typisch Deutsches, das ist nichts typisch EU. Erinnere ich mich an die große Finanzkrise London 2008. Die haben damals gerade ihr Landmark, diesen, wenn Sie sich erinnern, The Shard, so ein Hochhaus fertig gebaut, und dann war plötzlich das Geld nicht mehr da für die eigentliche Landmark, also oben diese gebogene Dachanlage. Ja, wer ist eingesprungen? Ich weiß nicht, waren es die Vereinigten Arabischen Emirate oder Katar? Einer von den beiden ist eingesprungen und hat das halt noch schnell gezahlt, ja. Wenn der Wind wieder von der anderen Seite bläst, ja, dann wird der Geldgeber von gestern eben wieder zum Buhmann von heute. Und das ist Verlogenheit. Und da kann man
Liste von Projekten. Wenn man sich zum Beispiel an vor 70 Jahren erinnert und vor 40 Jahren erinnert, da waren die Araber ja noch gut genug, um Öl nach Europa zu transportieren. Und dann waren sie böse, dann hat Russland alles gerettet. Jetzt ist Russland böse und jetzt kehren wir zurück zu dem Araber und bücken uns sogar förmlich vor ihm. Also es ist so irgendwie so ein Hin und Her, was sich ständig wiederholt. Alter.
Ja. Aber ich glaube, also das ist so mein Eindruck aus aller Ferne, nachdem ich ja jetzt selbst eine Dschungelbewohnerin bin im Osten und nicht mehr also im gepflegten Garten Europa leben darf, wie das von Kommissar Borrell auf den Punkt gebracht wurde. Übrigens ein Zitat, das im Dschungel für viel, viel Aufregung sorgt, ja. Also die Dschungeltrommeln trommeln immer noch. Und europäische Botschafter werden zitiert. Ja?
Zurück in den europäischen Garten.
In dem Fall. werden in die
Außenminister.
Ja, und es ist, das ist ganz interessant. Aber ich habe den Eindruck, ja, ich habe den Eindruck, dass wir im Dschungel mittlerweile das alles nicht mehr ganz so ernst nehmen und eine längerfristige Abwendung doch im Gange ist. Ja? Also das ist doch zu konstatieren, weil der Umgang mit Gaddafi, das war keine Eintagsfliege, ja, dass man einen Gaddafi umworben hat, und der hat die Migranten schön zurückgehalten, auch mit Kommissionsgeldern unterstützt. Da hat man auch nicht hinterfragt, was dann wirklich in der libyschen Wüste passierte. Der hat Juventus Turin finanziert.
Wahnsinn. Ich bin Juventus Turin Fan, seit ich klein bin. Deswegen, ich finde das gerade sehr interessant. Sprechen Sie bitte weiter.
Ja, einer seiner Söhne durfte als Ersatzspieler bei Juventus Turin immer die letzten Spielminuten dann noch aufs Feld laufen, und das wurde dann im libyschen Fernsehen übertragen. Also das sind alles solche seltsamen Arrangements, ja, die halt immer da waren. Aber Juventus Turin ist ja alles noch Kindergarten, ja, schwieriger war es, dass Gaddafi oder sagen wir mal mehr Konsequenzen vor allem für sein biologisches Überleben hatte, wohl die Tatsache, dass er zu viele Gelder an zu viele, in dem Fall konservative Parteien in europäischen Staaten gegeben hatte, ja. Die Liste ist, wie gesagt, unendlich lang. Ich bin jetzt kein Sinologe und ich bin kein anerkannter China-Experte, aber mein Gefühl, mein Bauchgefühl deutet an, dass man sich eigentlich mittlerweile auch in Peking mit einem irritierten Schmunzeln von
Das lese ich auch immer von den Außenministern. Also ich finde das immer ganz interessant. Das würde ich auch empfehlen, einfach den chinesischen Außenminister oder der Ministeriumssprecher, Regierungssprecher, einfach mal, das kann man bei Twitter immer leicht übersetzen, was sie da schreiben. Und das ist wirklich, wie sie schon sagen, teilweise ironisch, teilweise schmunzelt man über bestimmte Entscheidungen. Ich verstehe es nicht und ich verstehe es wirklich immer noch nicht, weil ich würde sagen, okay, das ist eine wirtschaftliche Beziehung, die man miteinander aufbaut, um die Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite versteht man sich nicht unbedingt und hat man andere moralische Vorstellungen. Trotzdem ist es aber auf der anderen Seite mit Russland trotzdem anders. Also mit China schließt man Deals ab, aber man mag die Chinesen gerade nicht. Aber mit Russland schließt man weder Deals gerade ab, noch man will sich am besten sogar noch unabhängig machen. Ich verstehe diese Entscheidungen nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es Olaf Scholz im Alleingang durchgesetzt hat. Bitte spekulieren Sie mit mir, Frau Kneißl. Warum hat er diese Entscheidung getroffen? Ich will es wissen.
Ja, vielleicht, weil das Geld knapp ist.
Darauf will ich, also das glaube ich. Ja.
Ja, also ich habe das nur über Radio, weil ich höre in der Früh, damit ich sozusagen, ich habe einen niedrigen Blutdruck und mein Blutdruck steigt automatisch, da brauche ich gar kein Medikament, wenn ich deutsche Sender dann in der Früh höre. Ja. Und da höre ich habe jetzt gar nicht gesagt, welchen Sender, ja, aber zum Schluss kriege ich dann Hochverfahren. Aber ich höre einfach deutsche Sender über Internet und dann ist mein Blutdruck wieder dort, wo er hingehört. Champagner wäre schöner zu trinken. Aber habe ich dann eben verfolgt die letzten Wochen genau dieses Thema. Und ich glaube, ursprünglich ging es um 34%, jetzt eben um diese ominösen 24,9. Warum 24,9? 25%, damit haben sie eine Art Sperrminorität in den meisten Unternehmen. Ja, wenn sie mal 25% haben, haben sie auch mehr.
Genau, Vorstandsfreiheiten, glaube ich.
Ja, naja, im Aufsichtsrat haben sie dann auch entsprechende Mitwirkungsmöglichkeiten über mehr Aufsichtsräte und so weiter. Also wie dem auch sei, das ist ja nicht etwas, was jetzt in den letzten Wochen begonnen hat, was man versucht hat durchzuziehen, sondern das sind ja Geschäftsvorhaben, Investitionen, die seit Jahren geplant sind, die aufgebaut wurden. Und erinnern wir uns zurück, bis in den Mai 2019 war die gesamte Europäische Union, die gesamte Kommission sehr wohl für das ominöse Wandel durch Handel Vorhaben und ja, mit chinesischen Investoren eng zusammenarbeiten, ob zwar bereits seit 10 Jahren in allen Joint Ventures, und das gilt für sehr viele deutsche Automobilhersteller, auch jemand aus dem Zentralkomitee der chinesischen Partei mittlerweile sitzt, ja. Also das haben die ja alle geschluckt und die hätten ja schon viel früher sagen können. Wir wollen hier aber keinen Apparatschik von der KP, der also sozusagen in der Geschäftsleitung, nehme an, die werden sich da jetzt nicht einmischen, aber die sitzen dort und hören halt zu und schreiben mit. Also mich hat das schon vor Jahren gewundert, weil ehrlich gesagt, wenn ich jetzt eine Produktionsstätte dort hätte, ich würde mich vielleicht, sage ich jetzt einmal so salopp, aber ich muss jetzt nicht 20.000 Arbeitsplätze sichern, aber ich würde jetzt mal vielleicht sagen, mir wäre es nicht recht, wenn hier jetzt jemand aus einem politischen Gremium dabei sitzt und zuhört und mitschreibt. Ja? Aber das alles haben gerade deutsche Konzerne die letzten 10 Jahre akzeptiert. Ja? Also wie immer man das nennen will, ich würde es jetzt auch vielleicht verlogen, war meine erste Antwort. Sagen wir mal so, ich nenne es auch ziemlich inkonsequent, ja, weil ich muss schon von Anfang an irgendwie die Karten auf den Tisch legen und konsequent handeln, weil ansonsten werde ich ja nicht ernst genommen.
Richtig, richtig. Jetzt haben wir den Sprecher des chinesischen Außenministeriums, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, Wang Wenbin, sagte zu dem Vorgang nur, dass die chinesische Regierung darauf hoffe, dass die relevanten Parteien die pragmatische Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland rational sehen und grundlose Spekulationen einstellen. Da hat der BASF-Chef Martin Brudermüller auch was Interessantes dazu gesagt, zu der ganzen hitzigen Debatte aktuell. Zitat: Ich glaube, es ist dringend notwendig, dass wir vom China-Bashing wegkommen und mal etwas selbstkritisch auf uns gucken. Was meint er genau mit China-Bashing? Etwa zum Beispiel die aktuell negativen Schlagzeilen über China, wie zum Beispiel die geheimen Polizeistationen in Holland. Gehört das auch zum China-Bashing?
Ja, also wie gesagt, es ist kindisch, ja, was der Westen da jetzt aufführt. Und das hat, da ist jetzt vielleicht, da sind die deutschen öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender jetzt ein bisschen mit Verspätung dran, aber das hat ja in gewisser Weise spätestens unter Donald Trump angefangen, dass man also einen sehr, sehr kritischen und eben diesen Bashing-Blick auf China geworfen hat. Und eines war klar, als Biden Präsident wurde, dass er genau das fortsetzen würde, weil darin sind sich alle US-Amerikaner einig, also mit China sozusagen, das wollen wir nichts zu tun haben und von dem wollen wir uns frei machen. Aber viel, viel schwieriger, ich würde sagen, die wirklich harte Nuss, und die kann auch ein BASF-Chef nicht lösen, ist, vor rund 10 Tagen hat die US-Regierung einen sogenannten Chip-Ban verlegt. Also es ist noch keine de jure Sanktion, aber es läuft de facto auf eine solche hinaus.
Können Sie kurz erklären, Chip-Ban, was ist das genau?
Naja, keiner der großen also Informationstechnologie-Produzenten, egal ob die jetzt in Taiwan, in den USA, in China, in Südkorea, wo auch immer sitzen, keiner von denen ist wirklich autonom, ja, die müssen zusammenarbeiten in irgendeiner Form. Und die einen sind spezialisiert auf Halbleiter, wie in Taiwan, und die anderen sind spezialisiert auf Chip, wie die in den USA oder in Südkorea. Und die US-Regierung hat am Vorabend des 20. Kongresses der chinesischen Kommunistischen Partei, also böses Timing, haben sie das Verbot erlassen, also es ist noch keine echte Sanktion, aber sie haben zumindest mal diese Maßnahmen in den Rechtsweg gebracht, dass bestimmte Chips, die also für das Gesamtprodukt, das China dann herstellt, weil die haben ja eine sehr wichtige Technologieindustrie, aus Südkorea, USA und so weiter nicht mehr geliefert werden dürfen. Beziehungsweise auch der Handel, der stattfindet, unter den asiatischen Staaten eben gestoppt wird. Soweit ich das verstanden habe. Aber ich bin ja jetzt auch nicht jemand, der dieses Segment so genau beobachtet. Worauf läuft es hinaus? Man möchte diesen sehr erfolgreichen Weg Chinas zum Technologieführer stoppen. Vor allem auch, was die Militärdimension des Ganzen anbelangt. Und die Folge davon ist eigentlich, sie fällt jetzt gleich wieder den Produzenten global auf den Kopf, weil damit die Lieferkette ja noch einmal gestört ist. Ja. Weil, wie gesagt, das ist eine banale Aussage, weil wir leben nun einmal in einer Welt, wo alles mit allem zusammenhängt, ja, und wo keiner dieser Hochtechnologieproduzenten wirklich autonom ist. Ja. Und da, wenn ich hier ein Rad stoppe, dann stottert auch der restliche Apparat. Ja? Die USA machen das auch jetzt nicht, um hier allein gegen China aufzutreten, sondern da laufen sehr wohl im Hintergrund bereits entsprechende Ansagen in Richtung Deutschland, in Richtung anderer europäischer Partner. Und ihr macht es dasselbe, ja? Das Ganze läuft unter dem größeren Titel Decoupling, also entflechten, entbinden. Wir wollen, so gut es geht, mit China nichts mehr zu tun haben, ja? Also im Fall Russlands war es ganz heftig mit einem großen Donnerwetter im März, ja? Das erste große Sanktionenpaket. Im Falle Chinas läuft es derzeit noch auf leiseren Pfoten, aber es ist im Gange. Nur dann sind wir wieder in einer Welt, wo jeder hinter seinem Palisadenzaun mit seinen Hühnern sitzt und selbst die Pullover strickt. Also das war mal möglich, ja, einige Jahrhunderte lang, aber ich glaube nicht, dass das in unter den heutigen Umständen wirklich möglich ist. Ja. Und da stehen wir Und
da sind wir nun mal mittlerweile angekommen. Frau Kneißl, Sie haben aber auch in Ihrem Artikel für RT.de, ich glaube gestern veröffentlicht worden, Sie haben die Rolle Chinas erstmal historisch aufgearbeitet in Bezug auf den Westen. Was ich aber sehr, sehr interessant fand, was Sie geschrieben haben, China befindet sich in Selbst- oder befand sich in Selbstisolation. Können Sie das bitte konkretisieren? Ist China gerade am Expandieren oder isoliert sich China nicht mehr?
Nein, die isolieren sich schon lange nicht mehr. Also wenn wir es ganz kurz historisch darlegen und ich bitte um Verzeihung bei all denen oder ich bitte um Entschuldigung bei all denen, die sich viel besser mit der chinesischen Geschichte auskennen, weil das ist jetzt wirklich ein im Zeitraffer ganz kurz zusammengesetzt. Das Reich der Mitte genügte sich selbst jahrhundertelang. Ja? Also da war nicht das geringste Interesse vom Kaiserhofe, obwohl es da Vorstöße gab, ob es jetzt die Briten waren oder die Portugiesen oder die Niederländer, man möge doch in diplomatische Kontakte treten. Und ja, der chinesische Kaiserhof hat immer gesagt, ja, und was wollen Sie uns bringen, was wir nicht schon haben? Ja, also sozusagen diese Genügsamkeit stützte sich ja auch auf eine Wirtschaft, die von Porzellan über Seide und Sprengstoff ja eh schon alles hatte. Ja, es kamen ja wahrscheinlich auch die Spaghetti aus China und nicht aus Italien. Also sie hatten ja alles. Und das war jetzt nicht unbedingt eine Selbstisolation, wie sie aus dem 20. Jahrhundert kennen, dass halt der eine oder andere Staat gesagt hat, ich will mit dem Rest der Welt nichts mehr zu tun haben, egal ob es jetzt Albanien oder Nordkorea war, sondern das war einfach in ihrer historischen und zivilisatorischen Selbstbetrachtung. Wir sind das Reich der Mitte, wir sind das Zentrum des Kosmos und rundherum, das sind ja ohnehin nur einfache Barbaren. Was können die uns schon bringen, was für uns irgendeinen Nutzen hat? Und wenn man jetzt in einem anderen Zeitraffer ganz kurz durchgeht, die Zeit zwischen Maos Tod 1975 und der Öffnungspolitik unter Deng Xiaoping 1979, dann hatten wir auch hier nicht Jahrhunderte, aber doch einige Jahrzehnte einer sehr starken Abschottung der Volksrepublik China und ab 1979 die große Öffnungspolitik. Ja. Deng Xiaoping hat damals, es werden ihm mehrere wichtige Zitate zugeschrieben, unter anderem eben auch, es ist egal, ob die Katze schwarz oder weiß ist, Hauptsache sie fängt Mäuse. Was als Metapher darauf hinausläuft, es ist ja jetzt völlig egal, ob kommunistisch oder kapitalistisch unser Wirtschaftssystem ist, Hauptsache es funktioniert, ja. Und die Mischung aus Kommunismus und Kapitalismus ist ja ein sehr steiniger Pfad, der irgendwann auch aufgelöst werden muss, ja, ideologisch, wirtschaftspolitisch und gesellschaftspolitisch vor allem auch. Und auf diesem Pfad befindet sich die Kommunistische Partei, glaube ich. Ja, und ich war ja nicht dort in Peking bei dem 20. Parteikongress, habe keine Mitgliedschaft in der KP. Aber die Beobachtung jetzt nur aus der Ferne ist die, dass hier die oberste Führung irgendwie das auflösen muss, ideologisch auflösen. Ja? Und das neue Zauberwort dafür ist Sozialismus mit chinesischen Zügen, mit chinesischen Charakterzügen. Ja? Also eine ganz spezielle Form des Sozialismus, das ist der Sozialismus, nicht der Kommunismus, und untermauert mit doch auch sehr viel nationalstaatlichen, historischen, chinesischen Sonderwegen. Ja. Aber auch kombiniert, und da wird es dann wieder interessant für den Rest der Welt, mit dem Wunsch, doch, was immer man jetzt in China erreicht, auf den Rest der Welt auch zu projizieren. Also der Machtanspruch ist da, ja, dieser Führungsmachtanspruch. Und wie ihnen das gelingt, wird sich weisen, aber wir sehen jetzt, dass alle anderen sozusagen in den Schießstarten stehen, um eben mit diesem China-Bashing, mit diesem Nein, wir haben es ja gesehen mit Russland und ach, wie gefährlich und ach, wie schlimm und kommt ja gar nicht in die Tüte, dass da jetzt irgendwie zusätzliche Handelsverbindungen oder ja, tiefergehende Wirtschaftsverbindungen mit Peking betrieben werden. Nur dann können wir gleich sagen, die Globalisierung, die sperren wir jetzt mal zu, ja. Das bleibt uns auf absehbare Zeit zu. Aber das US-amerikanische und in Europa ganz vor allem das deutsche Erfolgsmodell ist doch aufgebaut auf Absatzmarkt.
China. Ja. Und da, ja? Oder Russland auch, genauso.
Also, ja.
Wissen Sie, ich finde, dieser wirtschaftliche Handel, dieser globale Handel und zwischenstaatliche Beziehungen, das ist so wie Religion und Politik, die kann man nicht miteinander vereinbaren. Also ich finde, man müsste das einfach nur abgrenzen. Wirtschaft ist Wirtschaft, Handel ist Handel und politische oder zwischenstaatliche Beziehungen ist auch wieder was anderes. Aber das wird leider oft vermischt und dann leiden letztendlich Firmen oder Otto-Normalverbraucher darunter. Jetzt wie zum Beispiel aktuell in der Russland-Ukraine-Krise. Da haben wir genau das gleiche in Grün, dass wir jetzt gerade auf die wirtschaftliche Beziehung so ein bisschen mit Sanktionen draufhämmern. Und uns nur um demjenigen einen auszuwischen. Also wissen Sie, das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Das ist für mich persönlich wie Politik und Religion. Das müsste man vielleicht trennen. Frau Dr. Kneißl, vielen, vielen lieben Dank für das angenehme Gespräch. Ich freue mich auf das nächste und wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Alles Gute. Danke.
Dankeschön.
Das waren die Funkwellen aus dem Exil. Der Podcast mit Karin Kneißl.